Liebe Gemeinde, zum Beginn dieser Predigt mache ich etwas, was ich normalerweise nicht gern mache oder nicht mache. Nämlich, ich möchte mich entschuldigen, mein Kopf ist gefühlt so groß und brummt. Ich hoffe, ich kann meine Gedanken halbwegs verständlich trotzdem in meinem Manuskript wiedererkennen und auch entsprechend formulieren. Genau, also ich gebe mein Bestes, aber bitte um Nachsicht, falls es wo nicht gelingt. Kennt ihr so Filme, die man mehr als einmal sieht? Da kennt man das Ende und weiß, wie es ausgeht. Und trotzdem hofft man, wenn man diesen Film ein zweites Mal sieht, dass es anders kommt wie beim ersten Mal. Ja, ich sehe ein Nicken. Für mich ist zum Beispiel Titanic so ein Film. Da denkt man sich, na, entscheide dich doch anders. Geh nicht auf dieses Boot. Oder der Moment, wo der Eisberg entdeckt wird, und dann wird alles probiert. Da wird das Ruder rumgerissen, im Maschinenraum bricht Hektik aus, da wird der Rückwärtsgang eingelegt. Und dann sieht man, wie sich der Bug von diesem Schiff vom Eisberg wegbewegt. Und man denkt sich, ah, vielleicht geht es sich diesmal aus. Gerade noch so knapp dran vorbeischrammen. Man hofft, dass sich die Geschichte umschreibt und sie tut es nicht. Und so ein bisschen kommt mir das bei unserem heutigen Predigttext vor, der die Leiden von Jesus in den Blick nimmt. Da wurde im Vorfeld zu unserem Predigttext Jesus verhaftet, in dieser Gartenanlage mit dem Namen Gethsemane. Da war die jüdische Tempelwache mit dabei und im Schlepptau ein römischer Trupp an Soldaten unterwegs. Jesus wurde dann vom jüdischen Hohepriester verhört und dann schlussendlich an die Römer überstellt, damit die auch noch mal einen Blick drauf werfen. Denn die römischen Statthalter, das sind die, die eigentlich das Sagen haben. Der römische Statthalter ist eingesetzt, um nach den Rechten zu sehen. Und er hat unterschiedliche Aufträge, die wir später noch sehen werden. Aber dieses Verhör bei diesem römischen Statthalter mit dem Namen Pontius Pilatus, das ist so der Inhalt unseres Predigttextes. Nachdem der Predigttext ein bisschen länger ist, lade ich euch einfach ein, sitzen zu bleiben, aber ihr dürft gern zum Beispiel die Bibeln vor euch rausholen und nach dem Johannesevangelium Kapitel 18 ab Vers 28 suchen. Ich weiß leider nicht genau, welche Seite das jetzt in euren Büchern ist, aber ihr könnt es gern mitlesen, auch wenn meine Übersetzung wahrscheinlich ein bisschen anders lauten wird. Also Johannesevangelium Kapitel 18 ab Vers 28. Seite 174 im Neuen Testament, genau, also im zweiten Teil der Bibel. Da hören wir: Die Vertreter der jüdischen Behörden brachten Jesus von Kaiphas zum Sitz des römischen Statthalters, dem sogenannten Prätorium. Es war früh am Morgen, aber sie selbst gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht gegen die Reinheitsvorschriften zu verstoßen. Sie wollten ja bald darauf am Passamahl teilnehmen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Und sie gaben ihm zur Antwort: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus entgegnete ihnen: Nehmt ihr ihn doch und verurteilt ihn nach eurem Gesetz. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden: Aber wir dürfen niemanden hinrichten. So ging das Wort in Erfüllung, mit dem Jesus vorausgesagt hatte, welchen Tod er sterben musste. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein. Er ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete: Fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus erwidert: Bin ich etwa ein Jude? Dein Volk und die führenden Priester haben dich zu mir gebracht. Was hast du getan? Und Jesus antwortete: Das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Leute für mich gekämpft. Dann wäre ich jetzt nicht in den Händen der jüdischen Behörden. Aber mein Reich stammt nicht von dieser Welt. Pilatus fragte weiter: Also bist du doch ein König? Und Jesus antwortet: Du sagst es, ich bin ein König. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde und in die Welt gekommen bin. ich soll als Zeuge für die Wahrheit eintreten. Jeder, der selbst von der Wahrheit ergriffen ist, hört auf das, was ich sage. Da fragt Pilatus ihn: Wahrheit, was ist das? Nach diesen Worten ging Pilatus wieder zu den Vertretern der jüdischen Behörden hinaus. Und er sagte: Ich halte ihn für unschuldig. Es ist aber üblich, dass ich euch zum Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Soweit dieser etwas längere Text aus der Bibel. Spürt ihr so wie ich diese völlig irrationale und unlogische Hoffnung, dass die Geschichte diesmal vielleicht anders ausgehen könnte? Dass Jesus das Leiden erspart bleibt, dass der Tod diesmal ausbleibt, zur Abwechslung mal? Die Hoffnung ist natürlich Wunschdenken und ich glaube, sie ist auch zu unserem Wohl, denn Jesus macht es ja wohl überlegt, weshalb er sich selbst für uns hingibt. Dass dieser Text der Anfang vom Ende ist, wo wir dann zu Ostern erkennen werden, so wirklich das Ende war das gar nicht, sondern es war der Anfang eines Neuanfangs. Trotzdem bleibt bis dahin erstmal ein leidensvoller Weg vor Jesus. Und ich würde gerne im Folgenden von diesem etwas längeren Predigttext unterschiedliche Personen und Perspektiven in den Blick nehmen und jeweils die Frage immer wieder auftauchen lassen: Wer bin ich? Dabei wollen wir in den Blick nehmen, was wir äußerlich bei diesen Personen oder Gruppen wahrnehmen können, aber uns auch fragen, was passiert bei ihnen in ihrem Inneren, vielleicht unbemerkt auf den ersten Blick. Der erste Kandidat, den wir uns unter die Lupe nehmen wollen, ist natürlich Pontius Pilatus. Wer ist er? Wie würde er die Frage beantworten: Wer bin ich? Pilatus ist zweifellos die Person, um die es in erster Linie in dieser Geschichte aus dramaturgischer Sicht geht. Alle kommen zu ihm und erwarten von ihm eine Entscheidung. Er ist der römische Statthalter. Er hat die Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Nach außen hin ist Pilatus der starke Mann, der befiehlt und es geschieht. Und er hat den Auftrag, als Statthalter die Provinz gut zu verwalten. Das bedeutet, er verantwortet das Steuereintreiben, denn natürlich damals wie heute gilt, Geld regiert die Welt, ohne Steuern geht's nicht. Aber Pilatus hat auch weitere Aufgaben, nämlich er hat für politische Stabilität zu sorgen. Aufstände verhindern oder im Keim ersticken. Dazu ist es natürlich hilfreich, ein kleines römisches Militärkommando vor Ort zu haben, das ihm dabei unterstützt. Aber an diesem Morgen fühlt dieser mächtige Pilatus sich gar nicht so mächtig. In seiner Entscheidungsgewalt und Entscheidungsaufgabe auch ein Stück weit hilflos oder verunsichert. Aus diesem Streit mit Jesus, da wird er nicht schlau. Und es beginnt damit, dass er mit diesen religiös-kulturellen Bräuchen konfrontiert werden, die, man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen erniedrigend für ihn sind. Denn da kommen Leute zu einer Anklage zu ihm, die wollen was von ihm. Und dann muss er die letzten Meter vor seine Haustür gehen, um sich das anzuhören, was andere Leute ihm als Beschwerde vorzubringen haben. Normalerweise kommen die Leute ganz zu ihm, auch bei der Haustür rein. Aber wir haben ja gehört, die wollten sich nicht verunreinigen. Da steht ein großes Fest. Die gingen nicht rein, die ließen den Pilatus antanzen. Und wir haben durch den Text immer wieder gesehen, er geht raus, er geht rein, er geht raus, er geht rein, er hört sich die Anklage an und er hört sich dann auch an, was der Beschuldigte zu sagen hat. Wer bin ich? Ein selbstbestimmter Mensch und Machthaber oder eine Marionette? Ein Spielball zwischen den Interessen von anderen Menschen? Er merkt, irgendwas an dieser Sache mit Jesus ist nicht ganz koscher. Sein Instinkt meldet ihm, dass da was stinkt. Das Bauchgefühl warnt ihn, irgendwas an diesen Vorwürfen ist faul. Und er kommt erst so langsam drauf, als er nach den Gründen für die Anklage fragt. Zuerst bekommt er zu hören: Vertrau uns, das ist ein Verbrecher, sonst würde man ihn nicht zu dir bringen. Ich meine, was ist denn das für eine Anklage? So, was für ein Verbrechen steht dahinter? Pilatus hat das Gefühl, nicht alle Fakten und Hintergründe zu kennen. Nur durch Nachfragen kriegt er raus, dass es eigentlich um ein Todesurteil geht, das von ihm da gefordert wird. Wer bin ich? Einer, der Macht hat oder einer, dem auf der Nase herumgetanzt wird? als er sich selbst ein Bild von der Sache macht und Jesus befragt, wird er auch nicht so wirklich schlau aus der Sache. Über Jesus gibt es diese Gerüchte, dass er ein König ist, ein König der Juden. Und ihm persönlich als Pilatus ist es völlig egal, mit welchem jüdischen König er kooperiert, ob der nun Herodes heißt, wie er jetzt gerade ein jüdischer König ist, oder ob es Jesus ist. Hauptsache, dieser jüdische König erkennt die Autorität von Rom an und auch die Autorität von Pilatus. Aber Jesus spricht davon, dass er gar nicht König von einem Königreich auf dieser Welt ist. Es muss ein unsichtbares Reich sein. Und er behauptet, dass seine Anhänger nicht zur Gewalt bereit sind. Sie sind keine Krieger. Eine Revolte ist nicht geplant. Jesus geht schlicht um die Wahrheit und dass er in die Welt gesandt ist. Pilatus ist fast geneigt, ihm zu glauben, aber die Ankläger, sie sind erbittert. Vielleicht fragt er sich, wer bin ich und was ist Wahrheit? Die einen sagen so, die anderen so. Bin ich einer, der um des lieben Friedens willen jemand hinrichtet und nachgibt, auch wenn das Gewissen ihn drängt, Jesus, den er für unschuldig hält, freizusprechen? Es ist nicht nur sein Instinkt, der ihn zögern lässt, sondern auch sein Gewissen und auch seine Frau. Denn in seinem Grübeln wird er von seiner Frau überrascht. Auch die redet ihm ins Gewissen und sagt, dass er Jesus gerecht behandeln soll, dass er da kein Unrecht tun soll. Das lesen wir bei Matthäus in Kapitel 27, Vers 19. Sie denkt, die Frau von Pilatus denkt, dass Jesus unschuldig ist und dementsprechend sollte ihr Mann handeln. Wer bin ich, fragt sich der Pilatus. Vielleicht einer, der auf seine Frau hört, macht ihn das zu einem weisen Mann oder macht er sich dann angreifbar, dass er unterm Schlapfen steht? Und dann ist noch die Sache mit seinem Auftrag als Statthalter, für Ordnung und für Recht zu sorgen. Macht er seine Aufgabe gut, dann winkt vielleicht die nächste Beförderung. So viele Ziele hat er, die es noch zu erreichen gilt. So vieles, was er sich noch vorgenommen hat. Manche würden vielleicht von außen betrachten ihn und sagen, dass er es karrieremäßig ja schon ganz schön weit gebracht hat. Ich meine, wer kann denn schon von sich behaupten, dass er über eine Provinz das Sagen hat? Aber die nächste Sprosse auf der Karriereleiter, die will er nicht verpassen. Und in der Sache mit Jesus, da merkt er, dass er als Pilatus eine Wahl treffen muss. Aus Recht und Ordnung wird die Wahl zwischen Recht, also dem richtigen Tun und der öffentlichen Ordnung. Wer bin ich, fragt er sich vielleicht. Einer, der jemanden zu Unrecht schuldig spricht und dafür einen Tumult verhindert? Oder bewahrt er das Recht, indem er einen Unschuldigen freispricht und dafür einen Aufstand durch die jüdischen Anführer riskiert? Wer bin ich? Einer, der aus Harmoniesucht den Anschein der Ordnung bewahrt? Oder einer, der für Recht und Gerechtigkeit kämpft? Wer bin ich? Ein starker Mann, ein starker Führer, Spielball fremder Interessen. Bin ich in mir selbst gespalten zwischen Gut und Böse? Ihr seht, in diesem Pilatus stecken ganz schön viele Wer-bin-ichs drinnen. Und in manchen dieser Wer-bin-ichs finden wir vielleicht uns und unser eigenes Leben wieder. Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Kommen wir darum zum nächsten, wer bin ich? Und zwar die Sicht der Ankläger, die jüdischen religiösen Amtsträger, die damals in der Zeit natürlich alle männlich gewesen sind. Und dazu hören wir die Fortsetzung von unserem Predigttext Teil 2. Den ersten Teil haben wir schon gehört. Und jetzt merken wir auf einmal, die werden ja auch für eine Wahl gestellt. Auch die müssen sich entscheiden. Denn zum hohen jüdischen Festtag, da wird jedes Jahr ein Schuldiger freigesprochen. Das bedeutet, Jesus könnte trotz seiner Schuld freigesprochen werden. Wir hören ab Vers 40. Da schrien sie, also die jüdischen Ankläger, nein, nicht diesen, den Jesus, sondern Barabbas. Der soll freikommen. Barabbas aber war ein Verbrecher. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um, dann stellten sie sich vor ihm hin und riefen, hoch lebe der König der Juden, und dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder zu den Leuten hinaus und sagte, ich lasse ihn euch herausbringen. ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte. Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten, seht her, da ist der Mensch. Die Ankläger sind sich ihrer Sache sicher. Sie haben viel über Jesus gehört, manches klang gut, manches verwunderlich und einiges besorgniserregend. Zuletzt haben sie sich selbst ein Bild von ihm gemacht und haben ihn verhört. Sie sind entschlossen, den wahren Glauben an Gott zu verteidigen. Selbst wenn sie sich sonst nicht immer einig sind. Im Gegenteil, im Normalfall sind sie unterschiedlicher Meinung, zum Beispiel, ob man mit den Römern kooperieren darf, ob es ein ewiges Leben gibt oder wie streng die Gebote auszulegen sind, die Gott gegeben hat. Aber im Fall von Jesus sind sie sich einig. Ein gemeinsamer Feind, der eint. Komisch eigentlich, dass sie sich genau an der Stelle einig werden. Ihr Entschluss steht fest. Jesus muss für seine Gotteslästerung sterben, denn er hat sich als Sohn Gottes bezeichnet. Wie anmaßend, wie frech, wie gotteslästerlich, zu behaupten, Sünden vergeben zu können, die Trennung zu Gott überwinden zu können. Sie sind sich einig, Jesus muss weg, aber sie wissen auch, so richtig sauber und legal, klingt vielleicht ein bisschen ironisch, aber so richtig sauber und legal geht dieser gewollte Todesfall nur, wenn man den Ball an die Römer spielt, also an Pontius Pilatus spielt. Vielleicht fragen Sie sich, diese Ankläger, wer bin ich? Einer, der die gesamte Wahrheit sagt, um zu erreichen, was mir wichtig ist? Bin ich einer, der mit offenen Karten spielt? Oder behalte ich einen Trumpf im Ärmel? Lege ich meine Motive, meine wahren Motive offen oder lasse ich da ein bisschen halbdunkel drüber bleiben? Als Pilatus nicht spurt und nicht im Sinne der Anklage handelt, sondern sich wie ein Schwächling entscheidungsschwach zeigt und herumdrückt, als er anbietet, Jesus frei zu sprechen oder zuerst schuldig zu sprechen und dann frei zu sprechen und zu begnadigen, als er versucht, diesen jüdischen Brauch gegen die Ankläger einzusetzen und es ihnen schmackhaft machen will, dadurch, dass er Jesus auspeitschen lässt und zeigt, wie lächerlich schwach dieser König ist. Ist das der Moment, wo sie sich umentscheiden, die Ankläger? Sie erkennen den Makel, den dieser Versuch von Pilatus, es allen Seiten recht zu machen, in sich trägt. Denn er spricht von der Unschuld von Jesus und sie sind sich aber überzeugt und sicher, dass Jesus schuldig ist. Jesus ist wegen Gotteslästerung schuldig zu sprechen und hinzurichten. Wer bin ich? Einer, der für die Erreichung der eigenen Ziele sogar zu Drohungen greift? Wer bin ich? Einer, der beharrlich sein Ziel verfolgt, aber dabei blind wird für die Sicht und Beurteilung von anderen Menschen? Wer bin ich? Habe ich den vollen Durchblick oder aufgrund von Scheuklappen die Wahrheit längst aus dem Blick verloren? Wer bin ich? Zielstrebig und unbeirrbar? Bin ich mit einer guten Portion Beharrlichkeit gesegnet? Oder bin ich verbissen und unnachgiebig, unfähig zu erkennen und einzusehen, wo ich vielleicht falsch gelegen habe? Ein Gefangener meiner eigenen Sicht und meines eigenen Denkens. Wer bin ich? Außen stark, innen, wer bin ich? Als letzte Person bleibt in unserem Gerichtsschauspiel, sage ich mal, natürlich noch Jesus über. Seinen inneren Konflikt hätten wir im Garten Gethsemane kurz zuvor, vor seiner Verhaftung, erleben können. In einer schlaflosen Nacht, voller Gebete zu Gott, ringt er zwischen der Sehnsucht nach Leben und der Sehnsucht danach, Leid für sich zu selbst vermeiden. Wir hatten diese Woche im Religionsunterricht, kam die Frage auf, wie ist das eigentlich mit Jesus? Das passt doch gar nicht zusammen. Der will leben, aber er will auch gleichzeitig sein Leben hergeben. Wie passt das zusammen? Er hat die Sehnsucht nach Leben. Ich glaube, das merkt man in diesem Gebet im Garten ganz stark. Aber er hat auch eine Sehnsucht, ein Segen für andere zu sein. Er entscheidet sich für die Liebe und er entscheidet sich, seinen Auftrag als Retter anzunehmen. Er entscheidet sich, den großen Stein, den großen schweren Stein der Sünde, der zwischen Gott und Menschen steht, wegzurollen. auch wenn das bedeutet, dass er selbst sein Leben dafür aufgibt. Und der Schlüsselsatz in seinem Gebet ist: Gott, Vater, dein Wille geschehe und nicht meiner. Von seinem inneren Kampf, den er da in diesem Garten ausgefochten hat, merkt man sichtbar nach außen in dem Verhör mit Pilatus und auch mit diesen jüdischen Hohepriestern vorher nicht. Am ehesten merkt man noch das Ergebnis von diesem Kampf. Das wird hörbar in dem Satz, dass seine Nachfolger nicht gekommen sind, um mit Waffen zu kämpfen, weil er kein König ist, der mit Waffengewalt regieren will. Er ist kein König, der einen Gottesstaat auf dieser Welt aufbauen will. Er ist kein König, der in Ämtern oder in Parlamenten sitzen will und dort regiert. Er ist ein König, der in den Herzen seiner Nachfolger wohnen und regieren möchte. Wenn ich für Jesus eine Wer-bin-ich-Frage formulieren müsste, dann wäre es vermutlich diese. Wer bin ich? Einer, der herrscht oder einer, der Diener und Helfer ist für viele Menschen? Einer, der sich einem höheren göttlichen Ziel unterordnet oder einer, der seinem eigenen menschlichen Willen folgt? Wer bin ich? Bin ich einer, der richtig unterwegs ist, auch wenn ich nüchtern oder objektiv betrachtet in einer misslichen Lage stecke und viel zu leiden habe? Wer bin ich? Am Ende dieser Predigt möchte ich mit einem Gedicht enden, das genau diese Frage auch stellt. Wer bin ich? Es ist ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, das er im Gefängnis geschrieben hat. Auch er ist noch in diesem Gefängnis gestorben durch die Nazis. Und ich finde, bei diesem Gedicht wird wunderbar sichtbar die Spannung zwischen dem, wie man außen wahrgenommen wird, und dem, wie sich Leben manchmal innen drinnen anfühlen kann. Und ich finde, ihr könnt da bewusst darauf achten, wenn wir das Gedicht nachher gleich schön vorgelesen als MP3 einspielen, ihr könnt darauf achten und der Frage nachgehen, wo löst sich denn diese Spannung zwischen Innen und Außen, zwischen Innensicht und Außensicht? Denn ich habe das Gefühl, die Frage nach, wer bin ich, wird gar nicht wirklich geklärt. Die Frage verändert sich und wird zu einem, jetzt vielleicht nicht ganz deutschmäßig korrekt, zu einem, wem bin ich? Also zu wem gehöre ich? In wessen Hand befinde ich mich? Und vielleicht, wenn wir dieses Gedicht hören, dann haben wir nicht den Bonhoeffer vor Augen, sondern haben wir Jesus vor Augen. Oder all diese Innen- und Außensichten der Menschen, die wir jetzt gerade aus dem Predigttext gehört haben. Wer bin ich? Innen und außen. Und vielleicht entdecken wir uns selber in diesem Gedicht, in diesen Zeilen auch wieder.
Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich.